Der Morgen hing schwer über dem kleinen Küstenort, als Nathaniel Briggs das Café betrat. Die salzige Luft vom Hafen drang durch die offenen Fenster und mischte sich mit dem Duft von frischem Kaffee und gebratenem Speck. Drinnen war es voller als sonst. Touristen in bunten Hemden und Flipflops diskutierten ihre Pläne für Bootsausflüge, während wettergegerbte Fischer mit ruhigen Gesichtern ihren ersten Kaffee des Tages tranken. Doch einer passte nicht in dieses Bild. An einem Eckplatz saß Arthur Penrose, so herausgerissen aus der Umgebung, dass Nathaniel ihn sofort bemerkte. Ein maßgeschneiderter Anzug, dessen Stoff in der Morgensonne schimmerte, eine Uhr am Handgelenk, deren Wert wohl den eines Fischerbootes überstieg, und Schuhe, die aussahen, als hätten sie nie Salz, Sand oder Hafenstaub berührt. In dieser Umgebung wirkte er fast wie eine Erscheinung. Penrose stand auf, sobald Nathaniel den Raum betrat. Mit einer überraschend festen Stimme begrüßte er ihn. »Mr. Briggs, danke, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich bitte.« Nathaniel ergriff die ausgestreckte Hand. Die Haut war weich, beinahe unnatürlich gepflegt. Ein Kontrast zu seinen eigenen, schwieligen Fingern, gezeichnet von Jahren des Arbeitens mit Tauen, Metall und Tauchgeräten. Sie setzten sich an den kleinen Holztisch, der zwischen dampfenden Kaffeetassen und den Stimmen der Touristen fast zu zerbrechen schien. »Ich werde nicht lange um den heißen Brei reden«, begann Penrose und verschränkte die Hände vor sich. »Ich benötige einen erfahrenen Taucher, um ein bestimmtes Wrack zu untersuchen. Es liegt etwa 65 Kilometer östlich von hier, in ungefähr 36 Metern Tiefe.« Nathaniel lehnte sich zurück. Sofort begann er, die Eckdaten im Kopf durchzurechnen. Eine Fahrt von mehr als 60 Kilometern bedeutete eine lange Strecke mit hohem Treibstoffverbrauch, und eine Tiefe von über 30 Metern erlaubte nur begrenzte Grundzeit. Dazu kam das Risiko von Strömungen in dieser Region. »Und was für ein Wrack soll das sein?«, fragte er. »Ein Schiff von historischer Bedeutung«, antwortete Penrose. »Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Ihre Aufgabe ist es, das Innere zu dokumentieren und gegebenenfalls Gegenstände zu bergen.« Die vage Antwort ließ Nathaniel innerlich aufhorchen. Wer so schwammig blieb, verbarg meist etwas. Und Geheimnisse unter Wasser bedeuteten fast immer Gefahr. »Sie wissen, dass es streng genommen Gesetze gibt, die bestimmte Wracks schützen?« Nathaniels Stimme klang ruhig, aber seine Gedanken rasten. Penrose zog eine schmale Mappe hervor, öffnete sie und legte einen dicken Umschlag auf den Tisch. Das Leder knisterte leise. $15.000 sofort für den Tauchgang. Weitere 10.000, falls sie brauchbare Funde zurückbringen. Nathaniels Hand zögerte, während sein Blick auf dem Umschlag ruhte. $25.000, eine Summe, die das Überleben seiner kleinen Tauchbasis für Monate sichern konnte. Der Kompressor war alt, die Bootsmotoren verschlissen, die Schulden bei der Werft stapelten sich. »Ein sehr hoher Preis für einen simplen Tauchgang«, meinte Nathaniel vorsichtig. Penrose beugte sich leicht nach vorne. Seine blassblauen Augen wirkten fast durchsichtig, als sie Nathaniels Gesicht fixierten. »Ich erwarte, dass Sie gewisse Diskretion wahren. Keine Erwähnung gegenüber Kollegen, keine Berichte, keine Fragen. Dies ist ein Auftrag, der nur Sie betrifft. Niemand sonst darf davon erfahren.« Die Härte in seiner Stimme ließ keinen Widerspruch zu. »Ich arbeite normalerweise nicht allein. Für Sicherheit tauche ich immer mit meinem Partner.« »Nicht dieses Mal«, unterbrach Penrose scharf. »Absolute Vertraulichkeit, das ist nicht verhandelbar.« Nathaniel schwieg. Solo-Tauchen in dieser Tiefe widersprach jeder Sicherheitsregel, die er in über 20 Jahren gelernt hatte. 36 Meter bedeuteten kurze Bodenzeit, erhöhte Gefahr der Stickstoffnarkose und das Risiko, dass ein einziger Fehler tödlich endete. Doch die Versuchung der Banknoten war wie eine Last auf seinen Gedanken. Er tippte mit den Fingern auf den Tisch. »Ich brauche wenigstens bis morgen früh, um meine Ausrüstung vorzubereiten und die Wetterbedingungen zu prüfen.«
»Das ist akzeptabel.«
Penrose schob den Umschlag näher. »Der Rest nach erfolgreichem Abschluss. Und denken Sie daran, niemand erfährt davon. Dann erhob er sich, zog seinen Anzug glatt und verließ das Café. Draußen wartete ein schwarzer Wagen, so glänzend wie seine Schuhe, und verschluckte ihn, bevor Nathaniel überhaupt den Umschlag berührte. Zurück blieb nur das Rauschen der Gespräche, das Klingen von Tassen und ein Taucher, der spürte, dass er gerade etwas eingegangen war, das tiefer reichte als jedes Wrack, das er je gesehen hatte. Nathaniel griff schließlich nach dem Umschlag. Er war schwer. Echte Banknoten, keine leeren Versprechen. Er wusste, er würde den Auftrag annehmen. Doch während er das Café verließ, spürte er ein Frösteln, das nicht vom Wind kam. Draußen roch die Luft nach Meer und Salz, vertraut und gleichzeitig fremd. Die Stimmen der Fischer klangen gedämpft, beinahe fern. Nathaniel ahnte, dass dies der Anfang von etwas war, das sein Leben unwiderruflich verändern würde. Der Nachmittag war bereits fortgeschritten, als Nathaniel Briggs den Umschlag öffnete. Auf dem Tisch seiner kleinen Wohnung lagen die Scheine ordentlich gestapelt, in 100er Bündel geschnürt. Er zählte nicht, er musste nicht. Das Gewicht allein verriet, dass Arthur Penrose seine Zusage eingehalten hatte. $15.000 in bar, greifbar, schwer, so real wie die Sorgen, die ihn seit Monaten drückten. Er schloss die Augen und dachte an die Rechnungen, die sich im Büro der Tauchbasis stapelten. Der neue Kompressor hatte ihn $8.000 gekostet, die Motorreparaturen des Bootes weitere 4.000. Die Saison war schlecht gelaufen, Touristen blieben aus und die Fixkosten hatten die letzten Reserven verschlungen. Das Geld, das jetzt vor ihm lag, konnte alles verändern. Trotzdem war da dieses nagende Gefühl. Die Worte des Fremden hallten in ihm nach. Keine Zeugen, keine Fragen, absolute Verschwiegenheit. Briggs war lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Geheimhaltung fast immer bedeutete, dass jemand etwas zu verbergen hatte. Und in den Tiefen des Meeres war es gefährlich, wenn man nicht wusste, was einen erwartete. Er griff nach dem kleinen Zettel, den Penrose ihm über den Tisch geschoben hatte. Die Koordinaten waren sauber und exakt notiert. 25 Grad, 11,3 Minuten nördliche Breite, und 80 Grad, 17,8 Minuten westliche Länge. Briggs kannte die Gewässer östlich der Keys gut. Doch dieser Punkt war ihm noch nie begegnet. Jenseits der Riffe fiel der Meeresboden dort steil ab. Strömungen der Golfstromkante fegten hindurch und Sichtweiten wechselten von Stunde zu Stunde. Kein Ort, den Taucher freiwillig ansteuerten. Er legte den Zettel beiseite und stand auf. Der Raum fühlte sich enger an als sonst. Die Gedanken wirbelten, Bilder von tiefer Finsternis und metallischen Gängen tauchten vor seinem inneren Auge auf. Am Abend traf er Elias Morton in der Werkstatt. Sein alter Freund war damit beschäftigt, ein paar Sauerstoffflaschen zu überprüfen, die sie am Wochenende für einen Ausbildungstauchgang verleihen wollten. Morton sah auf, als Briggs hereinkam, und sein Gesicht verfinsterte sich sofort. »Du hast ihn also getroffen«, sagte Morton. Es war keine Frage, eher eine Feststellung. »Ja«, Briggs legte den Umschlag auf die Werkbank. »Er meint es ernst.« Morton wischte sich die Hände an einem öligen Tuch ab und musterte die Scheine. »Das ist eine Menge Geld, aber Geld hat schon viele in Schwierigkeiten gebracht.« »Du kennst unsere Lage. 3 Monate im Rückstand bei der Miete. Wenn wir nicht bald etwas ändern, ist die Basis am Ende.« Morton nickte langsam, doch sein Blick blieb ernst. »Und was verlangt er?« Briggs zögerte einen Moment. »Einen Tauchgang. Morgen. Allein. Keine Fragen, keine Öffentlichkeit.« »Allein?« Mortons Stimme war plötzlich scharf. »Nathaniel, das ist Wahnsinn. 36 Meter, unbekanntes Wrack, starker Strom, allein bedeutet, wenn irgendetwas schiefläuft, dass niemand da ist, um dich rauszuholen.« »Ich weiß.« Briggs setzte sich auf den Hocker neben der Werkbank. »Aber es sind $25.000. 15 sofort. Der Rest, wenn ich etwas finde.« Morton schüttelte den Kopf. »Ein zu hoher Preis für eine einfache Bergung. Niemand zahlt so viel. wenn es nur um ein paar alte Metallteile oder Keramik geht. Er weiß mehr, als er dir sagt.
Natürlich weiß er mehr, erwiderte Briggs. Aber er wird es mir nicht erzählen. Und ehrlich gesagt, ich brauche es auch nicht zu wissen. Ich gehe runter, sehe mich um, hole raus, was da ist und komme zurück. Das war's.
Morton schwieg lange, während er das Flaschenventil zudrehte. Schließlich sagte er leise, »Ich habe ein schlechtes Gefühl, Nate. Du weißt, ich vertraue meiner Intuition. Und alles an diesem Mann schreit nach Ärger.« Briggs starrte auf seine Hände. Schwielen, eingerissene Fingernägel, Spuren jahrelanger Arbeit im Salz und Metall. Er wusste, dass Morton recht hatte, aber er spürte auch die Last des Umschlags, der noch immer auf der Werkbank lag.
»Vielleicht«, sagte Briggs, »aber manchmal bleibt einem keine Wahl.«
Sie arbeiteten schweigend weiter. Briggs überprüfte sein Tauchgerät, testete den Inflator des Jackets, kontrollierte die Dichtungen am Anzug. Jede Bewegung saß, Routine, die ihn beruhigte. Doch selbst als er die letzte Lampe aufgeladen hatte, blieb das Gefühl, dass dieser Auftrag anders war. Als er später nach Hause ging, brannte der Himmel in einem unheilvollen Rot, das die Wellen im Hafen wie Blut schimmern ließ. Die Möwen schrien lauter als gewöhnlich, als würden sie etwas ahnen. Briggs steckte den Umschlag in seine Tasche und beschleunigte seine Schritte. Morgen früh würde er hinausfahren, hinaus in die stille, dunkle Weite. Und er wusste jetzt schon, das Meer würde ihm nichts schenken, es würde nehmen. Immer. Die Werkstatt roch nach Gummi, Öl und Metall, als Nathaniel Briggs am späten Abend das Licht einschaltete. Neonröhren summten über seinem Kopf, warfen ein grelles, kaltes Licht auf den Boden, der mit Wasserflecken und Salzrändern übersät war. Reihen von Tauchflaschen standen wie stumme Soldaten an der Wand. Anzüge hingen an eisernen Haken und Werkzeuge lagen ordentlich auf einer Holzbank. Normalerweise war dieser Raum ein Ort der Vertrautheit und Sicherheit, doch heute fühlte er sich anders an. Bedrückend, beinahe feindlich. Elias Morton stand bereits da, als hätte er die ganze Zeit gewartet. Seine Hände steckten tief in den Taschen seiner alten Seglerjacke, die grauen Haare klebten feucht an der Stirn und seine Augen lagen wie dunkle Schatten in seinem Gesicht. Er sagte kein Wort, bis Briggs seine Tasche auf die Werkbank stellte.
»Du willst das wirklich durchziehen?«
fragte Morton schließlich, ohne sich zu bewegen. »Morgen früh, bei Sonnenaufgang.« Briggs begann, seine Ausrüstung Stück für Stück auszubreiten. Der Trockenanzug hing wie eine leere Hülle am Haken, daneben das Jacket mit dem Atemregler. Die Instrumente lagen schon bereit. Tauchcomputer, Tiefenmesser, Kompass. Jeder Griff war Routine, jeder Handgriff eingeübt. Und doch zitterten seine Finger. Morton trat näher, hob den Druckmesser einer Flasche hoch und ließ ihn klacken.
»Du weißt, was das bedeutet. 36 Meter Tiefe. Keine Sicherheitsleine, niemand, der dich rauszieht, wenn dir etwas passiert.«
»Ich habe schon oft allein getaucht«, erwiderte Briggs und überprüfte die Dichtungen der Handschuhe. »Nicht so tief und nicht in einem Wrack, das du nicht kennst.« Morton legte den Druckmesser zurück, die Bewegung langsam, beinahe drohend. »Ein einziger Fehler, Nathaniel. Und du bist Geschichte.« Briggs antwortete nicht sofort. Er zog das Messer aus seiner Halterung und schärfte die Klinge, obwohl sie bereits scharf war. Metallisches Kratzen hallte durch den Raum.
»Wir haben 3 Monate Rückstand bei der Miete. Die Werft wartet auf ihre Bezahlung. Ohne dieses Geld ist alles vorbei.«
»Vielleicht ist es das wert«, murmelte Morton. »Lieber eine geschlossene Werkstatt als ein Grab auf dem Meeresboden.« Ein Moment der Stille senkte sich. Nur das Summen der Neonröhren war zu hören und draußen rauschte der Wind durch die Masten der Boote. Briggs atmete tief ein, versuchte die Enge in seiner Brust zu lösen.
»Arthur Penrose wird nicht warten«, sagte er schließlich, »und er wird sich nicht abweisen lassen. Wenn ich den Auftrag ablehne, sucht er sich jemanden anderen. Vielleicht jemand Unerfahrenes, der keine Ahnung hat, worauf er sich einlässt.« Morton lachte trocken, ein bitteres Geräusch. Das ist nicht dein Problem, aber du redest dir ein, dass du damit jemanden rettest. In Wahrheit jagst du nur dem Geld hinterher. Briggs blickte zu ihm auf. Vielleicht. Aber wenn ich es nicht tue, verlieren wir alles, was wir aufgebaut haben. Sie sahen sich lange an, bis Morton den Blick abwandte und tief durchatmete. Dann lass mich wenigstens dabei sein. Ich fahre dich raus, halte das Boot und wenn du nicht zurückkommst, rufe ich Hilfe. Nein, sagte Briggs scharf. Das war Bedingung. Absolute Verschwiegenheit. Ich darf niemanden mitnehmen. Mortons Augen verengten sich. Dann ist es eine Falle. Kein seriöser Auftraggeber verlangt so etwas. Briggs packte die Lampe in seine Tasche, prüfte die Batterien, die mit grellem Surren aufgeladen wurden. Vielleicht ist es eine Falle. Vielleicht auch nur ein Sammler, der sein Geheimnis wahren will. Reiche Leute haben ihre eigenen Regeln. Morton trat näher. So nah, dass Briggs seinen Atem spürte. Wenn du stirbst, Nathaniel, liegt es nicht am Meer, sondern an deiner Gier. Briggs erwiderte nichts. Stattdessen setzte er den Atemregler auf, sog ein paar Mal Luft ein, lauschte dem rhythmischen Zischen. Das Geräusch war vertraut, beruhigend, wie ein Herzschlag unter Wasser. Er legte den Regler wieder ab und verstaute ihn sorgfältig. Eine Stunde verging, während er die Tanks markierte, Ersatzteile packte und die Leinen überprüfte. Morton stand die ganze Zeit daneben, wie ein Wächter, der hoffte, den letzten Moment der Vernunft noch heraufbeschwören zu können. Doch als Briggs die Tasche schloss und den Reißverschluss endgültig zuzog, wusste er, dass es entschieden war. Morgen bei Sonnenaufgang, sagte Briggs leise. Dann fahre ich raus. Morton nickte kaum merklich, die Schultern schwer. Wenn du gehst, Nate, bete, dass das Meer dich zurücklässt. Draußen peitschte der Wind gegen die Fenster und irgendwo schlug ein loses Seil gegen einen Mast. Briggs löschte das Licht und die Werkstatt versank in Dunkelheit. Doch die Last in seinem Inneren blieb. Schwerer als jede Ausrüstung, die er je getragen hatte. Der Morgen begann, noch bevor die Sonne über den Horizont stieg. Nathaniel Briggs stand im schwachen Licht der Dämmerung am Hafen und belud sein Boot. Die Stille um ihn herum war beinahe unheimlich. Normalerweise herrschte hier um diese Uhrzeit hektisches Treiben, Fischer, die Netze sortierten, Charterboote, die Touristen ausrüsteten, Motorengeräusche, Rufe, das Kreischen von Möwen. Doch heute lag der Hafen wie ausgestorben. Nur das rhythmische Schlagen der Wellen gegen die Pfähle war zu hören. Briggs legte die letzte Tauchflasche in die Halterung und prüfte den festen Sitz. Der Motor schnurrte nach kurzem Zögern an, ein dumpfes Grollen, das in der morgendlichen Luft nachhallte. Er blickte zurück zum Kai, wo Elias Morton stand, die Hände tief in den Taschen, die Gestalt dunkel gegen den grauen Himmel. Sie hatten kein weiteres Wort gewechselt seit der Nacht. Morton hatte ihn nicht aufzuhalten versucht, und Briggs war dankbar dafür. »Du weißt, was du tust«, rief Morton schließlich die Stimme rau vom Wind. Briggs nickte nur und löste die Leinen. Das Boot driftete langsam vom Kai weg, und Morton wurde kleiner, bis er schließlich nur noch ein schwarzer Punkt im fahlen Licht war. Der Kurs führte hinaus auf das offene Meer. Briggs folgte den Koordinaten, die Penrose ihm überlassen hatte. Der Fahrtweg betrug etwas mehr als 65 Kilometer. Er wusste, dass er damit weit jenseits der üblichen Tauchgebiete gelangen würde. Kein Notrufsignal, keine Hilfe von anderen Booten. Dort draußen war er auf sich allein gestellt. Die See lag unnatürlich still. Keine Wellenkämme, kein Schaukeln, das sonst jeden Meter der Fahrt begleitete. Es war, als habe sich das Meer selbst beruhigt, nur für diesen Tag, nur für ihn. Briggs empfand es nicht als Geschenk, sondern als Warnung. Er überprüfte den Kurs erneut. Der GPS-Bildschirm zeigte die Linie schnurgerade nach Osten. Unter ihm fiel der Meeresboden bereits steil ab. Von 16 Metern auf über 30, dann auf 50. Die Anzeige des Echolots sprang schließlich auf über 100 Meter. Ein schwarzes Loch aus Wasser, so tief, dass es das Licht verschluckte. Briggs spürte die Anspannung in seinem Körper. Jeder Atemzug war bewusst, jedes Blinzeln schärfte seinen Blick. Er wusste, dass er bald an dem Punkt sein würde, den Penrose beschrieben hatte, einem Ort, der auf keiner Karte verzeichnet war. Die Sonne stieg höher, doch die See blieb spiegelglatt. Kein Lüftchen, keine Möwe, nicht einmal die typischen Dünungen des Golfstroms. Briggs fand es unnatürlich. Er hatte in 20 Jahren noch nie ein Meer so ruhig erlebt. Schließlich stoppte er den Motor. Das Boot trieb langsam aus. Briggs blickte auf das Display des Echolots. Ein klarer, massiver Rückhall zeichnete sich ab, etwa 120 Meter unter der Wasseroberfläche. Zu regelmäßig, zu kompakt, um ein Felsen oder eine Laune der Natur zu sein. Er legte den Anker aus, die Leine schnurgerade nach unten ins endlose Blau. Kein Driften, kein Ziehen der Strömung. Es war, als hielte das Wasser den Atem an. Briggs setzte sich auf die Bank, zog die Kapuze seines Trockenanzugs über den Kopf und begann, sich in Ruhe auszurüsten. Jeder Handgriff musste sitzen. Er prüfte die Flasche, schloss den Regler an, öffnete das Ventil. Ein kurzes, zischendes Geräusch erfüllte die Stille. Der Druckmesser schlug aus, bestätigte den vollen Tank. Er nahm die Tauchmaske, wischte das Glas sauber, überprüfte die Dichtungen. Dann griff er nach der Lampe. Das Lichtkegel schnitt grell durch die morgendliche Luft, bevor er sie ausschaltete und sicher am Jacket befestigte. Sein Blick fiel auf den Umschlag, den er in die Kabine gelegt hatte. Ein Teil des Geldes hatte er dagelassen, sicher verschlossen. Doch er wusste, dass er sich nicht wegen der Scheine in diese Situation brachte. Es war etwas anderes. Eine Mischung aus Neugier, Trotz und einer unheilvollen Gewissheit, dass das Meer ihm heute Antworten geben würde. Antworten, die er vielleicht besser nie erfahren sollte. Er atmete tief durch, stand auf und trat an die Bordkante. Unter ihm lag das Meer schwarz und glatt, wie ein endloser Spiegel. Er konnte die eigene Reflexion sehen, verzerrt und fremd. Für einen Moment zögerte er. Dann zog er das Mundstück zwischen die Zähne, überprüfte ein letztes Mal den Druckmesser und ließ sich rückwärts ins Wasser fallen. Das Meer nahm ihn lautlos auf. Kein Spritzen, kein Gurgeln, nur Stille. Briggs hing im Wasser, schwerelos, und blickte hinauf. Die Silhouette des Bootes zeichnete sich gegen das fahle Licht des Himmels ab. Ein kleiner Punkt, der sich rasch entfernte, während er den Abstieg begann. Die Stille war vollkommen. Selbst das rhythmische Zischen des Reglers klang gedämpft, fremd, fast so, als wolle das Meer seine Geräusche verschlucken. Briggs spürte, wie die Kälte zunahm, je tiefer er kam. Schon nach 10 Metern kroch sie durch den Anzug, bis in die Muskeln. Er zwang sich, ruhig zu atmen. Er wusste, dies war nur der Beginn. Noch hatte er den Grund nicht erreicht, noch lag das Wrack verborgen in der Dunkelheit. Aber schon jetzt spürte er, dass er auf etwas zusteuerte, das nicht nur aus Stahl und Holz bestand, sondern aus etwas, das in den Tiefen nie hätte gefunden werden sollen. Das Wasser schloss sich über Nathaniel Briggs, und mit jedem Meter, den er tiefer sank, nahm die Dunkelheit zu. Die ersten 10 Meter wirkten noch vertraut. Sonnenstrahlen brachen durchs Wasser, zeichneten flackernde Muster und gaben ihm das Gefühl, begleitet zu sein. Doch schon nach 20 Metern löste sich das Licht auf. Alles, was blieb, war ein fahles Blau, das rasch in ein kaltes Schwarz überging. Briggs hielt sich an der Ankerleine fest, die wie ein weißer Strich in die Tiefe führte. Das monotone Zischen seines Atemreglers füllte die Stille. Jeder Ausatemstoß bildete eine kleine Wolke aus Blasen, die sich eilig nach oben bewegte, während er weiter hinabsank. Bei 30 Metern spürte er, wie die Kälte sich schärfer in seine Knochen grub. Das Thermometer an seinem Computer zeigte 4 Grad Celsius. ungewöhnlich niedrig für diese Region. Er atmete bewusst langsam, versuchte, den steigenden Herzschlag zu kontrollieren. Die Luft aus dem Tank schmeckte kühl und metallisch, als würde sie ihn an die Grenzen erinnern, die er in dieser Tiefe hatte. Bei 35 Metern begann sich der Umriss des Wracks abzuzeichnen. Zuerst nur ein Schatten. Ein dunkler Fleck in der endlosen Schwärze, dann langsam klarer, geformt zu etwas viel zu symmetrischem, um ein Felsen zu sein. Briggs stoppte den Abstieg kurz, hielt sich an der Leine und schaltete seine Lampe ein. Ein greller Lichtstrahl durchbrach die Finsternis und offenbarte das Schiff. Es war riesig. Über 60 Meter Länge, schätzte Briggs, die Bordwand erhob sich mehrere Meter vom sandigen Grund, als wäre das Schiff sanft dort abgestellt worden. Kein Trümmerfeld, keine verstreuten Teile. Der Rumpf lag aufrecht und beinahe unversehrt. Doch die Oberfläche war mit einer dicken Schicht aus Rost bedeckt, die in dichten Flocken abplatzte. Briggs spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Wracks, die Jahrzehnte im Salzwasser lagen, waren normalerweise von Algen, Korallen und Muscheln überwuchert. Ganze Kolonien von Fischen machten sie zu neuen Riffen. Doch hier gab es nichts. Keine Koralle, kein Seegras, kaum Fische. Nur ein lebloser Koloss aus Eisen, der wie eingefroren in der Zeit wirkte. Langsam näherte er sich. Bei 40 Metern Tiefe hielt er inne und überprüfte seinen Computer. Noch 16 Minuten Grundzeit, bevor er erste Dekompressionsstopps einlegen musste. Der Druckmesser zeigte 1900 PSI. Genug Luft, aber nicht unendlich. Jeder Handgriff musste überlegt sein. Er schwamm näher an die Bordwand heran. Mit seiner Lampe strich er über die metallene Oberfläche. Der Strahl glitt über rötlich-braune Schichten, die wie verbrannt wirkten, als hätte Feuer die Wände von innen heraus aufgefressen. Briggs legte eine Hand auf das Metall. Es fühlte sich kälter an als das Wasser selbst, beinahe eisig, als würde es die Wärme seiner Haut aufsaugen. Er löste die Hand sofort und schüttelte sie, während er weiter an der Bordwand entlang glitt. Ein gähnendes Loch tat sich auf, eine riesige Bresche an der Steuerbordseite, fast so groß, dass ein Laster hindurchgepasst hätte. Die Ränder waren nach außen gebogen, als hätte eine Explosion im Inneren die Platten zerfetzt. Doch die Kanten wirkten seltsam scharf und frisch, als sei der Schaden erst gestern entstanden. Briggs schob den Lichtstrahl hinein. Die Dunkelheit verschluckte ihn sofort, als hätte das Schiff sein eigenes schwarzes Maul. Nur für Sekunden sah er den Beginn eines Ganges. Verrostete Rohre an der Decke, zersplitterte Planken am Boden, dann nichts mehr. Sein Atem beschleunigte sich, kleine Blasen stiegen hastiger auf. Er zwang sich zur Ruhe. »Es ist nur ein Wrack«, murmelte er unter Wasser, seine Stimme dumpf und unhörbar für alles außer ihm selbst. Er schwamm weiter an der Öffnung entlang, suchte nach Anzeichen von Leben. Doch außer wenigen winzigen Fischen, die sich sofort in Spalten zurückzogen, regte sich nichts. Die Stille war erdrückend. Selbst die Strömung schien hier nicht zu existieren. Ein Blick auf den Computer zeigte noch 15 Minuten Restzeit. Briggs entschied sich, in das Innere vorzudringen. Er überprüfte die Lampe ein weiteres Mal, nahm den Sekundärstrahler zur Hand und setzte vorsichtig durch die Bresche an. Das Wasser im Inneren war dunkler, schwerer. Sein Lichtkegel erhellte nur wenige Meter, bevor er in undurchdringliches Schwarz getaucht wurde. Rostpartikel schwebten wie Staub im Lichtstrahl, bewegten sich langsam, als sei die Zeit hier drin langsamer. Er schwamm einige Meter in den Korridor. An den Wänden hingen rostige Rohre, die wie Adern wirkten. Ein schwacher metallischer Klang hallte durch den Raum, als er versehentlich gegen ein loses Stück Eisen stieß. Der Klang zog sich durch das Schiff wie ein Echo, das viel zu lange anhielt. Briggs spürte, wie sein Herzschlag sich beschleunigte. Es fühlte sich an, als sei er nicht allein, doch das Wrack schwieg. Er sah auf den Computer. 14 Minuten Restzeit. Die Entscheidung war getroffen. Er würde tiefer ins Innere vordringen, in Räume, die seit Jahrzehnten kein Licht mehr gesehen hatten. Und doch wusste er in diesem Moment, dass die Dunkelheit dort unten mehr barg als nur altes Metall und vergessene Geschichten. Nathaniel Briggs trieb vorsichtig tiefer in den Korridor hinein, die Lampe fest in der Hand. Der Strahl schnitt durch das Wasser, als wolle er ein Geheimnis freilegen, das sich mit aller Kraft wehrte. Der Gang schien sich endlos zu erstrecken. Metallene Leitungen liefen an der Decke entlang, ihre Halterungen verrostet, aber erstaunlich stabil. Der Boden war mit Schutt bedeckt, doch alles wirkte geordnet, fast so, als hätte der Untergang das Schiff nicht zerstört, sondern lediglich zum Stillstand gebracht. Nach einigen Metern öffnete sich der Korridor in einen größeren Raum. Briggs blieb abrupt stehen. Vor ihm schwebte ein Körper. Ein Mann, gekleidet in eine dunkle Jacke mit Messingknöpfen, Baumwollhosen und schweren Lederstiefeln. Kleidung aus einer anderen Zeit. Das Merkwürdigste jedoch, der Körper war nicht verwest, nicht aufgequollen, nicht skelettiert, wie es nach Jahrzehnten im Salzwasser der Fall sein müsste. Die Haut war blass, beinahe wächsern, aber vollständig erhalten. Die Haare klebten in braunen Wellen an der Stirn, als hätte er sich gerade erst ins Wasser gelegt. Briggs stockte der Atem und die Luftblasen stiegen hektischer auf. Er zwang sich zur Ruhe, während er den Strahl der Lampe auf das Gesicht richtete. Die Augen waren offen. Groß, glasig und doch mit einem Ausdruck, der ihn zu fixieren schien. Briggs riss den Kopf herum, schaltete die Lampe kurz aus und wieder ein. Doch der Blick blieb. Es musste eine optische Täuschung sein, verursacht durch die Bewegung des Wassers oder das Licht. Trotzdem verspürte er das beklemmende Gefühl, dass der Tote ihm folgte, jede seiner Bewegungen beobachtete. »Nur ein Körper«, murmelte er dumpf ins Mundstück. »Ein Körper wie jeder andere.« Er schwamm vorsichtig vorbei, ohne den Blick ganz abzuwenden. Die Enge des Raums, das Schweben der Leiche im Wasser, es fühlte sich an, als wäre er in einen Albtraum getreten, aus dem er nicht erwachen konnte. Der nächste Raum lag hinter einer schmalen Türöffnung. Briggs drückte sich hindurch und fand sich in einer Art Mannschaftsquartier wieder. Mehrere Betten standen an den Wänden, ihre Metallrahmen verrostet, aber erstaunlich intakt. Und dort, zwischen den Betten, trieben weitere Gestalten. Eine Frau, ihr langes Haar wie ein dunkler Schleier um ihren Kopf, gekleidet in ein Kleid, das trotz der Jahrzehnte noch immer Falten und Stickereien zeigte. Zwei Männer in Arbeitskleidung, deren Stiefel und Hemden ebenfalls unversehrt waren. Alle schwebten still, als warteten sie. Briggs Herz raste. Sein Atemregler pumpte hektisch Luft in seine Lungen und er spürte, wie der Druckmesser langsam sank. Noch hatte er ausreichend Luft, doch die Panik drohte, seinen Verbrauch drastisch zu erhöhen. Er zwang sich, den Lichtstrahl schweifen zu lassen. Jedes Gesicht, jede Gestalt war in einem Zustand, der allen bekannten Regeln der Biologie widersprach. Kein Zerfall, keine Spuren von Fäulnis. Nur diese toten Augen, die ihn in der Finsternis anstarrten. Er schwamm weiter durch den Raum, hielt sich dicht an der Wand, als wolle er unsichtbar bleiben. An einem der Betten schwebte ein kleiner Gegenstand, eine metallene Taschenuhr, deren Kette sich langsam drehte. Briggs griff danach, doch im selben Moment spürte er eine eisige Kälte, die von der Uhr ausging. Er ließ sie sofort wieder los. Der Gegenstand trieb zurück, als wolle er sich an seinen Platz schmiegen. Ein Schauder kroch ihm den Rücken hinauf. Der Gang führte weiter. Briggs sah auf den Computer. 12 Minuten Restzeit. Noch genug, um ein Stück tiefer vorzudringen, doch nicht viel. Jeder weitere Raum war eine Abwägung, Neugier gegen Sicherheit. Er entschied sich für die Neugier. Der Korridor öffnete sich schließlich in ein größeres Zimmer. An der Tür hing ein verrostetes Schild, dessen Buchstaben kaum noch lesbar waren. Briggs leuchtete näher. »Captain's Quarters« stand dort, wenn auch bruchstückhaft erkennbar. Er drückte sich hinein. Der Raum war geräumiger als die anderen. Ein schwerer Schreibtisch stand in der Mitte, darauf verstreut Instrumente, ein Kompass, eine zerbrochene Lampe. An der Wand hing ein Porträt, das Wasser hatte die Farben verblassen lassen, doch man erkannte noch die Umrisse eines Mannes in Uniform. Dann sah er es, ein Buch, das auf dem Schreibtisch lag, ein ledergebundenes Journal. Briggs hielt inne. Unter Wasser, nach Jahrzehnten, hätte es nichts weiter sein dürfen als zerfetzte Seiten, aufgeweicht und verloren. Doch dieses Buch war trocken. Die Seiten waren klar, das Leder ohne Risse oder Flecken. Mit zitternden Händen öffnete er seine wasserdichte Tasche, schob das Journal hinein und verschloss den Reißverschluss fest. Das Ding wirkte wie ein Fremdkörper, als hätte es hier unten nicht existieren dürfen. Ein dumpfes Knarren ging durch die Wände. Das Schiff antwortete mit einem Laut, der wie ein Seufzen klang. Briggs spürte, wie die Dunkelheit schwerer wurde, als würde das Wrack lebendig lauschen. Er sah auf den Computer. 10 Minuten Restzeit. Es blieb wenig Zeit. Doch tief in ihm wusste er, dass er noch nicht alles gesehen hatte. Die Toten schwebten um ihn herum. Still, regungslos und doch so unheimlich präsent, als würden sie auf etwas warten. Und Briggs ahnte. Das Wrack hatte ihn nicht nur hereingelassen. Es prüfte ihn. Nathaniel Briggs trieb durch die stickige Dunkelheit des Schiffsinneren. Das Journal in seiner Tasche drückte wie ein Fremdkörper gegen seine Seite, doch er wusste, dass er nicht umkehren konnte. Ein leises Knarren vibrierte durch die Metallplatten um ihn herum, ein Laut, der eher an ein Atemholen erinnerte als an Korrosion. Sein Atemregler pumpte stetig Luft, doch das Geräusch wirkte fremd in dieser Grabesstille. Der Korridor führte abwärts, eine Treppe, deren Stufen teilweise eingedrückt waren. Briggs tastete sich vorsichtig hinunter. Seine Lampe warf lange Schatten über die Wände, die von Rost zerfressen, aber unheimlich intakt wirkten. Unten öffnete sich der Gang in einen großen Raum. Schon bevor er ihn ganz betrat, spürte er es. Die Temperatur sank schlagartig ab, so stark, dass seine Finger trotz Handschuhen zu brennen begannen. Das musste der Laderaum sein. Er ließ den Lichtstrahl vorsichtig durch den Raum wandern. Kisten und Container stapelten sich in den Wänden, doch viele waren aufgebrochen. Schutt und Trümmer bedeckten den Boden. Und dort, in der Mitte, schwebte eine Gestalt. Briggs Herz stockte. Der Mann war abgemagert, bis auf Haut und Knochen reduziert, und dennoch bewegte sich seine Brust, langsam, wie im verzweifelten Versuch, Wasser wie Luft zu atmen. Seine Augen waren offen und klar, ganz anders als die glasigen Blicke der Toten in den oberen Decks. Als Briggs Lampe ihn erfasste, hob er einen Arm, dünn wie ein Zweig, und deutete mit zitterndem Finger auf etwas im hinteren Teil des Raumes. Seine Lippen bewegten sich, formten Worte, die Briggs nicht hören konnte. »Was willst du mir zeigen?« murmelte Briggs in sein Mundstück, wohl wissend, dass der Mann es nicht hören konnte. Trotzdem wirkte es, als verstärkte die Gestalt ihre Bewegungen, immer wieder derselbe Fingerzeig, immer verzweifelter. Briggs folgte der Richtung des Zeigens. Dort, eingelassen in den Boden, erkannte er einen runden Stein, etwa 1 Meter im Durchmesser. Er unterschied sich klar vom restlichen Schiffsinneren. Glatt, schwarz, unnatürlich perfekt geformt. Aus seiner Mitte ragte ein Dolchgriff, geschnitzt aus Knochen, übersät mit Symbolen, die im Licht der Lampe zu flimmern schienen. Ein Schauer kroch Nathaniel über den Rücken. Er wusste instinktiv, dass er hier das Zentrum von allem gefunden hatte. Er schwamm näher, langsam, jeden Muskel angespannt. Die kalte Luft, die durch seinen Regler floss, schien sich zu verändern, schmeckte plötzlich bitter, metallisch. Die Symbole auf dem Knochengriff wirkten lebendig, als bewegten sie sich, sobald er den Blick abwandte. Er griff nach dem Griff. In dem Moment, als seine Finger den Knochen berührten, durchfuhr ihn ein Schlag. Warm und intensiv, so stark, dass er kurz das Gleichgewicht verlor. Die Kälte des Wassers wich einer unnatürlichen Hitze, die von der Waffe ausging. Sie pulsierte in seiner Hand, als schlüge darin ein Herz. Die Gestalt in der Mitte des Raumes stieß einen letzten verzweifelten Laut aus, doch für Briggs war es nur ein dumpfes Grollen, das sich durch das Wasser zog. Dann erschlaffte der Körper, sank schlaff zu Boden. Briggs Atem beschleunigte sich. Seine Anzeige zeigte 1400 PSI, noch immer genug. Doch der Stress ließ den Verbrauch steigen. Sein Computer warnte ihn, nur noch 9 Minuten Grundzeit. Er umklammerte den Dolch und zog ihn mit einem kräftigen Ruck aus dem Stein. Das Echo war sofort spürbar. Ein tiefes Dröhnen vibrierte durch den gesamten Rumpf. Metall knarrte, Platten verschoben sich, als hätte das Schiff selbst protestiert. Briggs Lampe flackerte, warf irrlichternde Strahlen über den Raum. Die Kälte war verschwunden, stattdessen spürte er Hitze, die fast schmerzhaft wurde. Verdammt, keuchte er, obwohl kein Laut außer Blasen aus seinem Mundstück drang. Das Wrack begann sich zu verändern. Geräusche wie brechendes Holz, wie reißendes Metall erfüllten die Finsternis. Ein leiser Sog zog durch den Raum, als würde das Meer das Schiff verschlingen wollen. Briggs hielt den Dolch fest an die Brust gedrückt. Er wusste nicht, warum er ihn nicht einfach zurücksteckte. Doch tief in ihm war das Gefühl, dass es keinen Weg zurück gab. Der Griff brannte förmlich in seiner Hand und die Symbole glühten im flackernden Schein der Lampe. Er sah noch einmal zu der Gestalt am Boden. Die Augen waren jetzt leer, tot wie die anderen. Doch auf dem Gesicht lag ein Ausdruck von Erlösung oder von endgültiger Verzweiflung. Das Schiff ächzte lauter. Eine Stahlstrebe über ihm brach, wirbelte rostige Partikel auf. Briggs spürte die Vibrationen im Wasser, wusste, dass er keine Zeit mehr hatte. Er trat kräftig mit den Flossen, richtete sich zum Ausgang und schwamm los. Hinter ihm begann das Herz des Fluchs zu schlagen, dumpf, langsam. Und jedes Pochen vibrierte durch das Wasser, als wollte es ihn zurückrufen. 9 Minuten. 1300 PSI. Und ein Dolch, der wie ein glühendes Stück Metall in seiner Hand lag. Nathaniel Briggs spürte, wie das Wrack zu leben begann, kaum dass er den Dolch an sich genommen hatte. Metall knarrte und stöhnte, als würde es nach Jahrzehnten des Schweigens plötzlich erwachen. Ein dumpfes Grollen vibrierte durch die Wände und Rostpartikel rieselten wie feiner Schnee durch das Wasser. Sein Tauchcomputer blinkte warnend. Nur noch 8 Minuten Grundzeit. 1200 PSI im Tank. Er stieß sich vom Boden ab und schwamm zurück in Richtung des Korridors. Sein Lichtstrahl zuckte über die Stahlträger, die sich wie Knochen unter Druck verbogen. Eine massive Deckplatte krachte mit einem dröhnenden Laut herab und versperrte beinahe den Weg. Briggs tauchte knapp darunter hindurch, spürte den Luftzug der Bewegung, obwohl er tief unter Wasser war. »Ruhig bleiben«, murmelte er ins Mundstück, doch seine Stimme klang brüchig. Der Korridor vor ihm schien sich verändert zu haben. Wo zuvor nur Stille war, bewegten sich jetzt die Körper. Die Gestalten, die eben noch regungslos geschwebt hatten, trieben nun durch die Strömung, die vom Zusammenbruch erzeugt wurde. Arme streckten sich, als würden sie greifen wollen. Augen, tot und glasig, fixierten ihn, als begleiteten sie seinen Rückzug. Briggs trat kräftig mit den Flossen, das Journal in der Tasche und den Dolch an die Brust gepresst. Hinter ihm brach eine Wand ein. Das Geräusch war so laut, dass er es trotz Regler und Wasser deutlich hörte. Eine Druckwelle riss ihn nach vorne, ließ ihn taumeln. Seine Lampe flackerte, tauchte den Gang in irrlichterndes Licht. Noch 7 Minuten Restzeit. Er erreichte die Bresche an der Steuerbordseite, das riesige Loch, durch das er eingetreten war. Doch der Eingang war kleiner geworden. Die Metallplatten hatten sich verschoben. Er schob sich hindurch, spürte, wie die Kanten an seiner Ausrüstung kratzten. Ein Stück scharfkantigen Stahls riss an seiner Schulter, doch der Anzug hielt. Das Schiff ächzte wie ein sterbendes Tier. Über ihm brachen Träger, ganze Decks kollabierten, stürzten ineinander. Das Wrack begann, in sich zusammenzufallen. Briggs wusste, dass er in Sekunden verschüttet werden konnte. Er trat noch kräftiger. Die Beine brannten. Der Dolch glühte fast in seiner Hand, als hätte er ein Stück Feuer gepackt. Doch er konnte ihn nicht loslassen. Irgendetwas zwang ihn, ihn festzuhalten, als sei er jetzt ein Teil von ihm. Die Bresche lag vor ihm. Ein letzter Ruck und er schob sich hindurch. In das offene Wasser. Hinter ihm schloss sich die Öffnung, als ob das Schiff seine Wunde versiegeln wollte. Stahlplatten krachten zusammen, Sandwolken stiegen auf, und dann sah er nur noch eine dichte, dunkle Masse, die sich in sich selbst verschob. Sein Tauchcomputer blinkte hektisch. 6 Minuten Restzeit. 1000 PSI. Er musste den Aufstieg beginnen. Briggs drehte sich zum Ankerseil, das wie ein Rettungsfaden in die Höhe führte. Mit kraftvollen Zügen schwamm er darauf zu, während hinter ihm das Dröhnen anschwoll. Er wagte einen Blick zurück, doch da war nichts mehr. Kein Wrack, keine Gestalten, nur aufgewirbelter Sand, der sich wie eine Wolke in der Tiefe ausbreitete. Es war, als hätte das Meer das Schiff verschluckt. Er zog sich am Seil nach oben, Blasen stiegen in wirbelnden Strömen an ihm vorbei. 5 Minuten Restzeit. Seine Lunge arbeitete schneller. Er zwang sich zu langsamen, kontrollierten Atemzügen. Jeder falsche Zug konnte ihn ins Chaos der Panik stürzen. Bei 20 Metern Tiefe blieb er abrupt stehen. Sein Computer piepte warnend. Aufstiegsgeschwindigkeit zu hoch. Er wusste, dass er hier mindestens 1 Minute verweilen musste. Doch der Impuls, schneller zu fliehen, war überwältigend. Hinter ihm glaubte er, Stimmen zu hören, ein Wispern, das durch das Wasser drang, in keiner Sprache, die er kannte. Nicht hinhören, sagte er sich, doch das Wispern blieb. Nach einer gefühlten Ewigkeit setzte er den Aufstieg fort. Die Minuten dehnten sich. Sein Computer zeigte noch 40 Bar Restdruck, kaum mehr als 500 PSI. Gerade genug, um den Sicherheitsstopp durchzuhalten. Dann endlich, nach endlosen Sekunden, brach er durch die Wasseroberfläche. Er zog gierig die Luft ein, während das Boot ruhig auf ihn wartete. Die See war noch immer spiegelglatt, als wäre nichts geschehen. Mit letzter Kraft zog er sich über die Leiter an Deck. Der Dolch lag noch immer in seiner Hand, heiß wie glühende Kohle. Er ließ sich auf den Rücken fallen, keuchte, während Tropfen von seinem Gesicht liefen. Hinter ihm war nichts mehr zu sehen. Kein Wrack, keine Spur, nur endlose, stille See. Und doch wusste er, das Meer hatte ihm nicht erlaubt, zu entkommen. Es hatte ihn entlassen, weil er jetzt etwas bei sich trug, das nie wieder hätte an die Oberfläche gelangen dürfen. Nathaniel Briggs saß auf dem Deck seines Bootes. Der Ozean war um ihn so still, dass er beinahe vergessen hätte, wo er gerade gewesen war. Die Sonne stand inzwischen höher, doch sie brachte keine Wärme. Der Dolch lag neben ihm, auf dem nassen Holz, und schien eine unnatürliche Hitze auszustrahlen, die durch seinen Anzug bis in die Haut kroch. Jedes Mal, wenn er ihn ansah, flimmerten die Symbole auf dem Knochengriff, als bewegten sie sich, sobald sein Blick nicht direkt darauf ruhte. Seine Hände zitterten, als er die wasserdichte Tasche öffnete. Darin lag das ledergebundene Journal, völlig trocken, als hätte es nie unter Wasser gelegen. Kein Salzrand, kein aufgeweichtes Papier. Briggs Herz schlug schneller. Er zog das Buch heraus, schlug die erste Seite auf und begann zu lesen. Die Einträge waren in sauberer, altmodischer Handschrift verfasst. Das Datum: 15. März 1897. Der Kapitän beschrieb den Aufbruch aus Boston mit einer Mannschaft von 26 Männern und einer Fracht aus Maschinen, bestimmt für Kuba. Die ersten Tage waren von ruhiger See geprägt, das Wetter fair, die Stimmung gut. Briggs blätterte weiter. Am 20. März berichtete der Kapitän vom Fund der Überreste eines anderen Schiffes. Er trug den Namen Cassandra. Laut seinen Aufzeichnungen war es vor kurzem gesunken, doch niemand hatte ein Notsignal empfangen. Zwischen den Trümmern barg die Mannschaft verschiedene Instrumente und eine seltsame Fracht. Einen glatten schwarzen Stein, aus dessen Mitte ein Dolch mit Knochengriff ragte. Briggs schluckte hart, sein Blick wanderte kurz zu dem Dolch neben ihm. Es war derselbe. Der Kapitän schrieb, dass sein erster Offizier Thompson davor gewarnt habe, die Gegenstände mitzunehmen. Er habe gesagt, sie fühlten sich falsch an, als hätten sie etwas Unnatürliches an sich. Doch der Kapitän hielt ihn für abergläubisch und befahl, die Funde im Laderaum zu verstauen. Die Einträge der folgenden Tage veränderten sich. Am 22. März klagte der Kapitän über unruhigen Schlaf. Er berichtete von Träumen, in denen er ertrunkene Männer sah, die seine Stimme riefen. Auch andere Crewmitglieder hätten von Stimmen erzählt, die aus dem Wasser kämen. Der erste Offizier drängte erneut, den Stein und den Dolch loszuwerden, doch der Kapitän weigerte sich. Am 24. März geschah der erste Zwischenfall. Ein Seemann hatte während der Wache einen Kameraden mit einer Metallstange attackiert, während er schrie. Die Stimmen aus der Tiefe würden ihn rufen. Er musste gefesselt werden, hörte aber nicht auf zu wimmern. Am nächsten Tag stürzte sich der Koch bei Nacht ins Meer, ohne ersichtlichen Grund. Sein Körper wurde nicht gefunden. Briggs' Hände zitterten stärker, während er las. Jede Zeile fühlte sich an, als senke sich ein Gewicht auf seine Brust. Die folgenden Einträge wurden wirrer, die Handschrift zittriger. Der Kapitän beschrieb, wie immer mehr Männer von Halluzinationen befallen wurden. Manche sahen Gesichter im Wasser, andere hörten Lieder, die sie zum Sprung über Bord verleiten wollten. Der Stein im Laderaum habe zu pulsieren begonnen, schrieb er, als würde er schlagen wie ein Herz. Der Dolch sei immer heißer geworden, bis er kaum noch anzufassen war. Am 28. März schrieb er, dass die Hälfte der Besatzung nicht mehr zurechnungsfähig sei. Einige flehten ihn an, die Fracht über Bord zu werfen. Andere versuchten, den Dolch an sich zu nehmen, überzeugt, dass er sie retten könne. Es kam zu Kämpfen unter den Männern und Blut floss über die Decksplanken. Der letzte Eintrag des Kapitäns datierte auf den 2. April. Darin schrieb er, dass er verstanden habe, warum das Schiff Cassandra gesunken war. Der Stein und der Dolch seien verflucht. Sie brächten nur Wahnsinn und Tod. Er habe beschlossen, sein eigenes Schiff mitsamt der Fracht zu versenken, damit niemand je wieder in Versuchung geraten würde. Er bat um Vergebung und endete mit den Worten: Möge das Meer bewahren, was nicht an die Oberfläche gehört. Briggs blätterte weiter. Am Ende des Buches lagen lose Seiten, in anderer Handschrift, hastig verfasst. Es war ein Bericht von Thompson, dem ersten Offizier. Er schrieb: Der Kapitän sei gestorben, ertrunken. Trunken in seiner Kabine, nachdem er versucht hatte, sie zu fluten. Thompson erklärte, dass das Schiff nur deshalb noch auf dem Grund verharre, weil der Dolch im Stein steckte. Er sei der Schlüssel, der den Fluch bannte. Wer ihn herauszog, würde das Böse freisetzen und das Schiff würde verschwinden. Briggs starrte lange auf die letzte Zeile. Wer dies liest, darf den Dolch niemals bergen. Lasst ihn in der Tiefe, sonst ist das Verderben gewiss. Er schlug das Journal zu, das Echo der Worte hämmerte in seinem Kopf. Doch es war zu spät. Der Dolch lag bereits auf seinem Boot, heiß und lebendig, und das Meer hatte sein Geheimnis preisgegeben. Nathaniel Briggs saß noch immer auf dem Deck, das Journal fest in den Händen, während die Worte des ersten Offiziers wie ein Echo in seinem Kopf widerhallten. Er hatte den Dolch bereits geborgen, das Siegel gebrochen und das Meer hatte das Schiff verschluckt, als wäre es nie dort gewesen. Die Warnung war zu spät gekommen. Neben ihm lag die Waffe. Der Knochen des Griffes schimmerte matt im Sonnenlicht, doch von innen glühte sie, als sei eine unsichtbare Glut darin eingeschlossen. Briggs spürte die Hitze, auch ohne sie zu berühren. Er wagte kaum, die Augen von ihr abzuwenden, weil er das Gefühl hatte, dass die Symbole sich bewegten, wenn er nicht hinsah. Der Motor des Bootes lief leise, gleichmäßig. Er hatte ihn gestartet, ohne darüber nachzudenken, als hätte ein fremder Wille seine Hände geführt. Der Kurs zeigte nach Westen, zurück zu den Keys. Noch immer lagen mehr als 60 Kilometer vor ihm, eine Fahrt von mehreren Stunden. Doch der Gedanke an die Küste brachte keine Erleichterung. Er wusste, dass er nicht allein war. Zuerst war es nur ein Wispern, kaum lauter als der Wind, der über das Deck strich. Dann formten sich Stimmen. Nicht eine, nicht zwei. Ein Chor. Männer, Frauen, manche klangen jung, andere alt. Ihre Worte verschmolzen zu einem Gemurmel, das aus den Wellen selbst zu kommen schien. Briggs starrte über die Reling. Das Wasser war glatt wie Glas, kein Wellenschlag, keine Spur von Strömung. Trotzdem hörte er die Stimmen deutlich, als flüsterten sie direkt an seinem Ohr. Worte in Sprachen, die er nicht verstand, durchsetzt von Satzfetzen, die wie Befehle klangen. »Komm zu uns! Zurück ins Wasser! Gib es frei!« Er presste die Hände gegen die Ohren, doch das Wispern drang durch seinen Schädel. Der Dolch auf dem Deck begann stärker zu glühen, als würde er auf die Stimmen antworten. Briggs wich zurück, stieß an die Bordwand. »Was wollt ihr von mir?« rief er heiser. Die Stimmen verstummten für einen Augenblick, als lauschten sie. Dann folgte ein vielstimmiges Raunen, kälter und klarer als zuvor. »Du hast uns befreit.« Briggs Herz raste. Er dachte an Arthur Penrose, an das erste Treffen im Café, an die unnatürliche Ruhe, die dieser Mann ausgestrahlt hatte. Die überhastete Forderung nach einem Solo-Tauchgang, die Weigerung, Details preiszugeben. Jetzt war es offensichtlich. Penrose hatte genau gewusst, was unter Wasser lag. Er hatte ihn benutzt, um den Dolch an die Oberfläche zu bringen, wissend, dass damit etwas freigesetzt würde, das besser gebannt geblieben wäre. »Verdammt sollst du sein, Penrose«, flüsterte Briggs, doch seine Stimme ging im Chor der Toten unter. Der Himmel über ihm schien dunkler zu werden, obwohl die Sonne hoch stand. Ein Schatten legte sich über das Meer, ohne dass Wolken sichtbar waren. Das Wasser blieb spiegelglatt, doch die Stimmen wurden lauter, insistenter, dringlicher. »Komm zu uns! Das Meer ruft dich!« Briggs kämpfte gegen das Zittern in seinen Händen. Er überlegte, den Dolch einfach über Bord zu werfen, doch als er danach griff, brannte der Griff so heiß, dass er ihn kaum halten konnte. Er hörte einen Aufschrei in den Stimmen, als er ihn anhob. Nicht aus Schmerz, sondern aus Erwartung. »Nicht ins Wasser! Nicht jetzt!« Er ließ ihn wieder sinken, erschrocken von der Erkenntnis, dass selbst das Meer ihn nicht zurückhaben wollte. Der Dolch gehörte nicht hierher und nicht dorthin unten. Er gehörte nirgends. Die Stunden bis zur Küste zogen sich endlos. Briggs starrte abwechselnd auf das Meer und auf die Waffe. Manchmal glaubte er, im Wasser unter der Oberfläche Gesichter zu erkennen. Blasse Gesichter, die ihn anstarrten. Dieselben Augen, die ihn im Wrack verfolgt hatten. Bei jedem Blinzeln verschwanden sie, nur um beim nächsten Atemzug wieder da zu sein. Als endlich die ersten Umrisse der Keys am Horizont auftauchten, verstummten die Stimmen nicht. Sie wurden lauter, dringlicher, als spürten sie, dass er Land erreichte. »Bring es unter die Menschen! Gib uns Raum! Wir folgen!« Briggs legte den Kopf in die Hände. Er wusste, dass er längst Teil des Fluchs war. Der Dolch hatte ihn gewählt, ihn aus den Tiefen herausgetragen, und Arthur Penrose wartete irgendwo an Land, wissend, dass der Fluch nun nicht mehr gebannt war. Das Boot glitt weiter, angetrieben von einem Motor, der gleichmäßig brummte, während aus den Tiefen ein Chor von 26 Toten seine Schritte lenkte. Der Dolch glühte auf dem Deck, als wäre er das Herz des Ozeans selbst. Und Briggs begriff mit grausamer Klarheit. Er hatte nicht nur ein Wrack entdeckt. Er hatte eine Grenze überschritten, die nie für Menschen bestimmt war. Das Meer war still. Doch in der Stille wohnte nun etwas, das sprechen konnte. Und es sprach unaufhörlich zu ihm.